Geld ist längst der Brenn- und Scheitelpunkt unserer Existenz. Ohne Geld bist du nichts und mit Geld kannst du dir alles erlauben. Nichts scheint mehr unmöglich durch Geld. Für die, die es haben, vermehrt es sich auf wundersame Weise. Für die Besitzlosen ist es das bloße Überlebensmittel für eine Existenz am Rande einer Gesellschaft, in der die obere Hälfte über 96% des deutschen Vermögens besitzt und 2/3 der Bevölkerung so gut wie nichts hat außer ihrer Arbeitskraft. 20% der deutschen Bevölkerung fällt inzwischen wieder unter die Armutsgrenze. Weltweit besitzt das obere Fünftel der Weltbevölkerung das 78-fache des unteren Fünftels. Lapidar wird das damit konstatiert, dass die Welt eben ungerecht sei. Doch ist das wirklich alles? Brauchen wir lediglich eine gerechtere Verteilung von Geld und gutem Mut? Und schon würden wir in einer gerechteren Welt leben. Kann es sein, dass man diese vielen unverschämten Geldbesitzer, diese Dagoberts, aufstöbern und ihnen das Geld aus ihrem Geldbunkern einfach nehmen und neu verteilen müsste und schon ging es allen besser? Wer nur hat diesen ominösen Geldschatz wirklich zu Hause? Nun ja, immerhin besitzt 1% der deutschen Bevölkerung über 2,5 Billionen Euro und nur die Hälfte davon zahlt überhaupt Steuern. Mit diesem Betrag wären die Staatsschulden leicht zu finanzieren und ein deutscher Jahreshaushalt noch obenauf. Aber dann wäre es auch schon wieder aus mit der Geldverteilung und die alte Leier ging von vorne los. Wir müssen die Frage wohl grundsätzlicher stellen, wie nur kann jemand überhaupt zu einem solchen Vermögen kommen? Irgendetwas kann da nicht stimmen. Während die Geldmärkte im letzten Jahrzehnt um ein Vielfaches expandiert sind und täglich über 30 Billionen Dollar transferieren, die Profite trotz immer größerer Konflikte und Krisen immer noch oder gerade auch deswegen wachsen, klagen Länder und Kommunen und Arbeitsleute über die Verknappung ihrer Mittel und Einnahmen. Die Staatsverschuldung hat Dimensionen erreicht, womit noch mindestens 4 Generationen beschäftigt wären, wenn der Staat jährlich zu ihrer Lebenszeit 14,8 Milliarden Euro zuzüglich Neuverzinsung zurückzahlen könnte. Derzeit gibt man sich aber schon zufrieden, wenn auch nur die Neuverschuldung unter 2% liegt. Von Rückzahlungen kann da nicht die Rede sein. Die müsste wohl in einer wundersamen Zukunft einer Geldwirtschaft liegen, von der wir einfach noch nichts ahnen können. Wir, das sind eben die Dummen in jeder Hinsicht. Derweil kämpfen die Gewerkschaften um eine Begrenzung der Billiglöhne und um Tariflöhne und Einzeltarife überhaupt, um Tropfen auf einen längst überhitzten Stein. Die Arbeitslosigkeit und die Perspektive einer hochgradigen Automatisierung der Arbeit hat sie das Fürchten gelehrt. Niemand kann sich mehr freuen, dass alles eigentlich auch mit weniger Arbeit gehen könnte. Durch die Verknappung der Staatseinnahmen und die Staatsverschuldung ist auch der Bevölkerung klar geworden, dass der allgemeine Wohlstand und die blühenden Landschaften nicht mehr möglich sein werden. Und die Politik, die das einst vorgestellt und versprochen hatte, scheint nur noch die Forderungen ihrer Gläubiger zu kennen. Alles, was geschieht, steht unter dem Damoklesschwert der Staatsverschuldung eines Staates, der nach den Regeln der Betriebswirtschaft längst bankrott wäre. Die Konzerne und großen Unternehmen drohen, dass es mit allem nur abwärts gehen wird, wenn sie das sogenannte Wirtschaftswachstum nicht mehr voranbringen könnten. Und die deutsche Politik plappert es ihnen nach. Wie gut oder wie schlecht geht es uns wirklich? Die Reallöhne sinken stetig, die Angebote für Bildung, Gesunderhaltung, Alterssicherung und so weiter gehen in den Keller. Die meisten linken Positionen beschäftigen sich mit der Verknappung der Geldmittel und fordern hiergegen mehr Geld für den Fortschritt, für Bildung, für die Sozialvorsorge, für die Verbesserung des durchschnittlichen Lebensstandards. Das klingt gut und ist auch nicht falsch, aber ist es damit auch schon richtig? Unbestritten ist, dass die Forderung nach mehr Geld nötig ist. Bringt solches Fordern aber wirklich das, was damit erhofft wird, nämlich eine grundlegende Verbesserung der eigenen Lage, ein besseres Leben mit Existenzsicherheit und Wohlstand? Es soll heute um ein politisches Verständnis von Geldforderungen gehen, die in Lohnauseinandersetzungen und in Sorge um angemessene Renten und Sozialleistungen nötig sind. Was ist dieses Geld wirklich, wenn es immer wieder neu gefordert werden muss und doch nur das einbringt, was längst überfällig ist? Was bringen Lohnerhöhungen, wenn zugleich die Mieten steigen und der Geldwert sinkt? Es ist ein eigenartiges Spielchen, zu dem man da gezwungen ist. Während der Geforderte schon als Förderer erscheinen darf, wenn er nur teilweise auf solche Forderungen eingeht, geht man vor allem an dem Grund vorbei, warum sie in Wirklichkeit gestellt werden müssen. Die Macht der Wertproduktion gründet ja gerade darauf, dass Geld wie die Grundlage aller Existenz erscheint und das Geldmangel zur Arbeit antreibt. Nicht nur der Staat, auch die Menschen selbst sehen darin ihr ausschließliches Existenz- und Lebensmittel, das wie die Naturgewalt eines Sachzwangs erscheint, dem Folge zu leisten ist, damit man existieren kann. Kann man diese Gesellschaft, die Arbeitsprobleme und die Verknappung der Lebensmöglichkeiten in ihr, damit bekämpfen, dass man in finaler Konsequenz Geld fordert und Geld zur Verbesserung des Lebensstandards einsetzt? Gibt es wirklich ein Geld, das für die Bedürfnisse der Menschen auch auf Dauer wirklich tauglich ist? Die Frage heißt jetzt erstmal ganz allgemein gestellt, kann durch eine gerechtere Geldverteilung eine gerechte, eine richtige Gesellschaft entstehen? Kann Geld gerecht sein? Hierüber diskutierte ich mit Renate Börger von ATTAC, mit Eckhard Thiel vom Eine Welthaus und mit Harald Winkler von der Sozialistischen Alternative.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Geldordnung und eine Wirtschaftsordnung gibt, in der die Verteilung des Geldes so gerecht ist, also so auch der Arbeit angemessen, dass darin ein wirklicher Fortschritt steckt. Ich finde Geld als ein Mittel, mir die Arbeit anderer Menschen dann auch zu kaufen, nachdem ich selber meine Arbeit gegeben habe, ein wunderbares Mittel, ein modernes Leben zu führen und zu entscheiden, wofür ich mein Geld ausgebe. Das heißt, das Geld an sich und die Konstruktion, es gibt Geld für den Teil, den ich an Arbeit in die Gesellschaft gebe, den finde ich schon mal gut. Es gibt dann natürlich das Problem, dass wir heute eine so ungerechte Geldverteilung haben im Kapitalismus, dass sich da einerseits die Gerechtigkeitsfrage stellt, also mit Recht kann natürlich die Gewerkschaft verlangen, dass der Anteil der Arbeit, den die Arbeiter leisten, die Arbeitenden leisten, gerechter honoriert wird, gemessen am Ergebnis. Auf der anderen Seite, ökologisch und aufs Klima bezogen gedacht, wollen wir ja eigentlich und auch kulturell und emanzipativ gedacht, ein einfacheres Leben, ein kulturelleres Leben, ein interessanteres Leben, ein Leben, in dem uns endlich die Produktivität für ein interessanteres Leben zur Verfügung stellt, wo also das Reich der Notwendigkeit kleiner wird und das Reich der Freiheit größer wird. Und es gäbe da wunderbare Möglichkeiten, mit dem Geld, was man im Reich der Notwendigkeit verdient, im Reich der Freiheit viel anzufangen und ein wunderbares, selbstbestimmtes Leben zu führen, voller interessanter Möglichkeiten. Insofern ist das immer ein bisschen der Konflikt. Eine gewerkschaftliche Position will eine kleine Gerechtigkeit mehr und stellt aber das Wirtschaftswachstum als Ganzes nicht in Frage. Und eine weitergehende Kapitalismuskritik würde sagen, wir wollen ein Produktionssystem, wo der Wirtschaftswachstumszwang als solcher außer Kraft gesetzt ist und wir endlich die Produktivität emanzipativ nutzen können und dann natürlich auch das Geld anders und gerechter verteilt wäre.
Ja, also ich denke mal, Geld, ob Geld gerecht ist oder nicht, ist genauso so eine Frage, ob dieses der Kugelschreiber hier gerecht ist oder der Schraubenzieher gerecht sein kann, nur ein denkendes, bewusstes Wesen. Und es muss Maßstäbe für seine Gerechtigkeit haben. Ja? Und da muss ich erstmal sagen, was ist gerecht? Ist es gerecht, dass ein gesunder, kräftiger Arbeiter mehr verdient als ein kranker, schwacher? So muss ich erstmal meine Gerechtigkeit definieren. Und was ich jetzt denke, was das viel größere praktische Problem ist bei den Arbeitskämpfen. Wir haben hier in Deutschland eine Gewerkschaftsbewegung, die eingeschränkt ist nur auf Geldforderungen, die nur Tarifverhandlungen führt und keine politischen Arbeitskämpfe führt. Also das ist dieses Verzicht auf den politischen Streik. Das ist was, was die Gewerkschaften und die Arbeiterbewegung in Deutschland ganz massiv hängt, im Gegensatz zu Österreich oder Frankreich zum Beispiel.
Die Frage, ob Geld gerecht sein kann oder nicht, ist natürlich sowas wie eine provokative Fragestellung, weil die behauptet, dass man Also was Renate ja auch jetzt gesagt hat, Geld kann sozusagen eine Gleichheit unter den Menschen bewirken, so habe ich dich jetzt verstanden, wonach praktisch jeder Teil an der Wohlfahrt hat oder die eine Gesellschaft zustande bringt als Reichtum. Und ich glaube, dass das Geld ja nur ein Verhältnis ausdrückt, in dem verschiedene Leben zusammenkommen erstmal, also verschiedene Leben und Lebensbedingungen. Das heißt also, jemand, der mit Maschinen hantiert, hat eine andere Lebensbedingung als jemand, der nur seine Arbeitskraft hat. Wer, also das, was man auch Klassen nennt, ja, Klassenunterschiede sind ja nicht Geldunterschiede, sondern Lebensunterschiede. Geld ist eine Vermittlung von einem Lebensverhältnis. Das heißt, wie der eine lebt, das kann nie gerecht im Verhältnis zum anderen sein, wenn der andere die Mittel hat, das Leben des einen zu bestimmen. Also zu dieser Gleichheit müsste ja eigentlich eine Gleichheit der Klassen gehören. Das heißt, es müsste sozusagen eine Aufhebung der Klassenunterschiede vorausgesetzt sein, wenn der Zustand überhaupt stattfinden könnte, wo Geld in dem Sinn, na, gerecht, würde ich jetzt, ist es für mich jetzt ein Problem, aber ich würde sagen, wo man mit Geld überhaupt hantieren kann, sodass es für beide in gleicher Weise förderlich ist.
Darf ich da mal gleich was erzählen? Ich war in Kuba. Und eine gute Sache dort fand ich und ein Beispiel für eine gesellschaftliche Debatte dessen, wie wollen wir denn eigentlich welche Leistungen entlohnen? Und in Kuba geht man davon aus, dass eine Universitätsprofessorin eine interessante Arbeit hat, die also nicht viel mehr entlohnt werden muss als eine einfache Arbeit, eher sogar weniger, weil sie so interessant ist. Während man zum Beispiel Polizisten und Straßenkehrer und Polizistinnen und Straßenkehrerinnen sehr hoch entlohnt, weil es eine Debatte gab, dass man findet, dass das eigentlich eine Arbeit ist, die wertvoll ist, aber irgendwie nicht gern gemacht wird und also muss man die hoch belohnen. Also daran sieht man, dass eine gesellschaftliche Diskussion, wenn sie denn möglich ist, wie eine Arbeit bewertet wird und wie wertvoll einem etwas ist, mit wie viel Dreck die verbunden ist, mit wie viel Verantwortung, mit wie viel Belastung, mit wie viel Energieeinsatz, mit wie viel Anstrengung und welcher Art sind die Anstrengungen. Und dann könnte man debattieren, ja, okay, ist es uns vielleicht das wert, dass ein Mensch, der diese Anstrengung auf sich nimmt, etwas mehr verdient als ein anderer und warum? Genau diese Debatten wären in einer postkapitalistischen Gesellschaft eben auch sehr interessant und sehr wertvoll. Dann würde man darüber reden können, welche Arbeit ist uns was wert und wie können wir genau mit dem Geld, mit mehr oder weniger Geld, auch lenken und sagen, okay, also eine schmutzige und langweilige Arbeit ist eben auch einfach schmutzig und langweilig und deswegen müssen wir für die mehr bezahlen, weil wir froh sind, dass sie jemand macht. Und das wären dann wirklich interessante Debatten.
Aber diese Debatte wird ja auch teilweise vom Geld übernommen. Da heißt es so schön, es gibt einen Arbeitsmarkt und dieser Arbeitsmarkt setzt fest, welche Gehälter gezahlt werden, welches Geld quasi dem Einzelnen zukommt. Das passiert nicht immer rational, aber tendenziell, würde ich mal sagen, ist da, ich will nicht sagen, eine Gerechtigkeit dabei, aber es ist zumindest verstehbar und nachvollziehbar, wie sich Preise festsetzen. Nach außen gesehen funktioniert da natürlich auch ein Markt irgendwo, wobei natürlich die eine gesellschaftliche Abstimmung nicht stattfindet, die vielleicht nötig wäre bei der Bestimmung der Gehälter oder des Geldes, was die einzelnen Leute bekommen. Das ist eine Sache, die fehlt. Und deshalb haben wir auch wahrscheinlich die ungerechten Unterschiede zwischen den Managergehältern und dem, was der normale Mann am Band oder sonst wo verdient. Das allerdings versteckt sich auch ein bisschen hinter einem Fetisch, der hinter dem Geld steckt, weil es wird nicht als gesellschaftlicher Prozess verhandelt, dass wir über Geld verkehren, sondern da wird einfach gesagt, der Markt macht das und der Markt macht das zum Teil nur und auch sehr zufällig und chaotisch und anarchisch, sage ich mal. Dem würde ich da weniger trauen als menschlichen Besprechungen.
Zum Thema Markt müsste man natürlich auch dazu sagen, dass es natürlich sinnvoll ist, auch über das Geld Lenkungen zu organisieren, wenn an irgendeiner Stelle ein Beruf knapp wird. Dieser Beruf, wenn die knapp werden, dann muss man sie natürlich ein bisschen besser bezahlen, sofern man das gesellschaftlich bedenkt. Heute in dieser kapitalistischen Ökonomie verdient ja ein Herr Ackermann und Co. deswegen so viel, weil der Aktienkurs des Unternehmens dann steigt und eben der Manager an sich ein seltsames, hohes Renommee genießt. Aber der Aktienkurs und die Kapitaldynamik ist ja da der Wertmaßstab des Marktes und den lehnen wir ja ab. Dennoch muss man sagen, ist es auch ein Lenkungsinstrument, das Geld. Und es ist sinnvoll, in einer Art Arbeitsmarkt auch in der Zukunft das Geld als ein Lenkungsinstrument zu sehen und zu sagen, okay, wenn wir also jetzt einen Lehrermangel haben, offenbar ist dieser Beruf so anstrengend, dass den viele vielleicht nicht mehr mögen, dann müssen wir den halt besser bezahlen und dann ist eben auch das mehr Geld ein höherer Anreiz. Insofern ist es mit dem Geld tatsächlich so, dass das ein interessantes Mittel ist, um gesellschaftlich Gewünschtes oder Unerwünschtes auch zu lenken und zu fördern oder zu bestrafen. Aber genau das haben wir natürlich in einer kapitalistischen Ökonomie nicht. Da unterliegt das Geld ganz allein dem Kapitalvermehrungsinteresse. Und deswegen bezeichnen wir uns ja auch als Kapitalismuskritiker.
Ich würde jetzt sagen, das Geld, muss man erst mal sagen, ist nichts anderes als eine Gutschrift für geleistete Arbeit. Und das Geld hat keinen eigenen Willen, das Geld entfaltet auch keine eigene Macht oder sonst was. Das Geld gibt die Machtverhältnisse zwischen den Leuten wieder, die um dieses Geld ringen. Deswegen sind viele Probleme, die wir jetzt als Geldprobleme bezeichnen, sind keine Probleme des Geldes, sondern es sind Probleme, die die Menschen untereinander haben. Und wenn wir jetzt anschauen, wieso sinken die Löhne? Weil, wie du richtig gesagt hast, wenn die Leute nicht mehr gebraucht werden, können sie sich auch nicht mehr rar machen. Sie haben schlechte Möglichkeiten zu streiken. Es gibt viele Streikbrecher. Und damit sinkt auch ihr Wert auf diesem Markt. Jetzt ist nur die Frage, wieso soll sich ein Mensch als Produkt verstehen als ein Produkt eines Marktes? Der Mensch ist kein Produkt des Marktes, sondern der Markt ist ein Produkt des Menschen. Und deswegen kann er auch diesen Markt bestimmen, wenn er die entsprechende Macht hat, es durchzusetzen. Weshalb verdienen die Manager so viel? Weil sie einfach an Schalthebeln sitzen, an Machtpositionen sitzen, weil sie die entsprechenden Leute kennen und weil sie auch sehr geschickt zusammenarbeiten, weil sie Cliquen bilden und sich selber die Bälle zuspielen. Und da müssen auch, denke ich mal, man kann auch von diesen Leuten was lernen. Man darf sich nicht so ausspielen lassen, ja, gegeneinander ausspielen, wie es jetzt heißt hier beim Bahnstreik wieder. Ihr müsst jetzt so lange auf den Zug warten, weil diese bösen Eisenbahner streiken. In ein paar Monaten wird es wieder Kindergartenstreiks geben. Da wird es dann wieder heißen, jetzt steht ihr alleine da, weil diese bösen Kindergärtner streiken und euch stehen lassen. Und so tröpfelt jeder für sich dahin, alles wird aufgespalten und es kommt nie dazu, dass diese Arbeiterschaft eine Machtposition entwickelt, die ähnlich ist wie die der Manager. Die sprechen nämlich durchaus mit einem Wort. Die sagen, wenn jetzt unsere Gehälter höher besteuert werden, dann ziehen wir so und so viel Produktionsmittel und Fabriken und sowas ab. Und da sind die sich alle super einig.
Da würde ich aber widersprechen.
Ja. Ja, ich finde, dass die Manager das da relativ einfach haben, sich irgendwie in ihrer Rolle per Überblick zu verhalten. Ja, die haben einen Überblick. Ein Arbeiter, der konkurriert heute natürlich gegen jeden Arbeiter praktisch auf der Welt. Wie soll ein chinesischer Arbeiter einsehen, dass er mehr Lohn fordern muss, weil ein Deutscher das bräuchte? Ja, das ist also da wird alles zerteilt, was im Management zusammenkommt.
Weil das kann der chinesische Arbeiter sehr leicht einsehen, weil er mehr Lohn braucht.
Ja, aber ist das nicht so schwer. Chancen auch haben.
Und das sehen auch sehr viele chinesische Arbeiter ein. Nichts umsonst gibt es ja so viele Unruhen und Aufstände dort.
Ja, aber ich wollte sagen, die Lebenssituationen von den Menschen sind dermaßen verschieden, dass sie in einer ganz anderen Position wie das Management sind. Also die haben schlicht und einfach ihre einzelne Existenz vor sich und die Versammlung der Arbeiter, wie sie noch im 19. Jahrhundert denkbar war, die ist in den letzten 50 Jahren ziemlich im Bach runtergegangen, einfach weil die Situation der Arbeitsleute immer weiter separiert und isoliert worden ist. Das heißt also, du hast in den Preisverhandlungen sowohl mit Frauen in Thailand zu tun, wie mit chinesischen Arbeitern in Dubai, wie mit Chip-Herstellern in Shanghai und so weiter. Das heißt also, diese Verteilung, die hat kein, das halte ich für eine Illusion, dass da das überhaupt noch zusammengehen kann, wohingegen von der Konzernseite oder von Managementseite her sehr wohl die Direktiven laufen können, die haben die Drähte in der Hand, die haben den Überblick, die haben sozusagen Management und Agentur in einem. Das ist ein ziemlich großer Unterschied.
Diese Drähte müssen wir uns eben auch verschaffen, das ist ja genau das, wofür ich spreche. Wenn wir immer sagen, nur das geht nicht, dann das schaffen wir nicht, dann werden wir es auch nicht schaffen. Und es ist ja auch nicht so, jetzt gerade wenn ich die Lokführer anschaue, die konkurrieren nicht mit irgendwelchen Lokführern aus Taiwan oder Shanghai oder sonst was. Na, wir werden unsere Kinder auch nicht nach China schicken, weil dort der Kindergarten billiger ist. Ja? Also es gibt eine Menge Sachen, die hier entschieden werden. Und es gibt durchaus Möglichkeiten, auch sich überregional zusammenzuschließen. Aber um das zu tun, darf man sich eben nicht auseinander dividieren lassen, darf man nicht auf diese nationale Schiene abfahren und für irgendwelche nationalen Deutschlandprojekte, wie es der DGB tut, arbeiten und sich dann auseinander dividieren lassen. So wird man schwach.
Das ist halt jetzt für mich auch so eigentlich ein ziemlich wichtiger Punkt, ne? Die Frage, wie weit diese Arbeitersolidarität, von der du ausgehst, wie weit das illusionär geworden ist. Ich will ja nicht bestreiten, dass es gut wäre, wenn sie klappt. Mhm. Ja? Da sind wir uns völlig einig. Es wäre natürlich eine tolle Sache, wenn die Arbeiterbewegung in dem Sinn noch möglich wäre. Ich möchte aber doch bestreiten, dass die möglich ist, weil nicht, dass man nichts tun kann, man kann was anderes tun und man kann sehr viel tun, aber an der Stelle des Lohnkampfes nicht, weil die Löhne divergieren auch existenzmäßig schon so zwischen den Leuten, die bei uns ist der größere Teil der Arbeitsplätze Dienstleistungsarbeit. Ja? Das heißt, der weitaus größte Teil. Wir haben nur noch einen relativ kleinen Teil, ich glaube 18% oder sowas von Industriearbeitern. Und wenn ich richtig das noch in Erinnerung habe, 36% Dienstleistungsarbeiter von der Gesamtbevölkerung her gesehen. Weiß ich jetzt nicht genau, ob die Zahlen stimmen, aber auf jeden Fall so in diesem Maß. Und die Dienstleistungsarbeit ist ja auch ökonomisch anders. Die ist ja eigentlich sowas wie eine Unkost für das Kapital. Das sind Unkosten, die das Kapital aufwendet, um den Betrieb in Gang zu halten. Und das kann sagen, das ist eine notwendige Unkost oder eine weniger notwendige. Zum Beispiel die ganzen Verkehre und Gesundheitsfürsorgen und sowas, das sind alles irgendwie notwendige Leistungen, die aber dadurch bedrängt sind, dass jemand sagt, ja gut, mag notwendig sein, jetzt schrauben wir aber mal den Level ein bisschen runter, weil mir als Kapital geht's schlecht oder mir als Staat geht's schlecht, ich bin verschuldet und ich muss was tun. Ja, also das ist eine ganz andere Position, wie wenn ein Kapitalist fürchten muss, dass die Produktion, also sozusagen das produktive Kapital nicht funktioniert. Obwohl ich auch sehe, dass zum Beispiel, wenn dieser Lokomotivführerstreik wirklich in die Breite geht, ja, dass das ein wahnsinniger Schaden wird, dann wenn der Güterverkehr lahmgelegt wird, dann ist auf der Seite auch sowas möglich wie eine Blockade und eine Willensbildung. Das ist völlig zugestanden, ja, das ist völlig richtig. Aber doch bleibt dann immer die Frage nach einem längeren Hebel. Also da fürchte ich eben, dass dieser lange Hebel dann nicht ausreicht, um etwas wirklich zu verändern, wenn nicht die ganze Bevölkerung daran auch beteiligt wird, wenn die Konflikte in der Bevölkerung auch irgendwie aufgelöst werden im Punkto, ja, jetzt steigen die uns, jetzt kostet uns der Güterverkehr mehr, die Produkte werden teurer und so weiter. Das sind alles Kettenreaktionen, die darauf folgen. Und die Kettenreaktionen, die werden solche Widerstandsformen sicherlich irgendwann überlagern. Die werden zu stark werden. Wobei ich glaube, dass wenn die Bevölkerung diesen Streik als ihre eigene Angelegenheit in einer vermittelten Weise anerkennt und sagt, gut, also es ist ja nicht nur dieses eine konfrontiert sein, und das ist bei der Sache drin, das macht die Sache auch so interessant, ist ja nicht nur dieser Kampf um die Löhne der Lokomotivführer. Es geht ja um was Ganzes, was dieser Konzern Bahn ist, was die Privatisierung der Bahn ist für jeden ein Problem. Ja? Jeder hat inzwischen kapiert, dass die Privatisierung der Post lediglich dazu gedient hat, daraus eine Aktiengesellschaft zu machen und sich gegen die Nutzer der Post eben aufzutürmen mit Forderungen, die weitaus höher sind und mit Leistungen, die weitaus geringer sind als das, was vorher sozusagen drinne war. Und der Punkt ist halt immer so der, dass man diese beiden Seiten, also dieses Problem, dass so ein Konflikt mit dem Lohn der Lokomotivführer bis dahin treiben muss, dass es ein gesellschaftlicher Konflikt ist. Der wird eigentlich erst klar, wenn man über diese Lohnforderung hinaus Gesellschaft vermittelt, wenn man sagt, es geht irgendwie auch um einen ganz, ganz großen Zusammenhang. Und das ist im Augenblick das Tolle, dass der da ist, ja, dass das gesehen wird. Und das geht dann auch ein, vielleicht sogar in den Transrapid-Streik, Streit und weiß der Kuckuck was alles. Also eine breite Streuung jenseits der Arbeiterschaft halte ich für unabdingbar, um solche Konflikte weiterzutreiben.
Mhm. Ja, dafür finde ich eben immer so wichtig die Vorstellung, dass wir nicht in diese Falle mit hineintappen, es sei alles knapp und die Weltlage sei nun mal so, dass wir nun mal konkurrieren müssten mit und es wird nun mal alles knapper. Das ist ja unglaublich, wie uns das vermittelt wird. Sondern wir umgekehrt argumentieren, wir haben eine solche Fülle, wir haben eine solche Produktivität, wir haben eine solche Technik, die steht bereit, um endlich diese Kämpfe hinter uns zu lassen, um hier noch ein bisschen und dort noch ein bisschen und wer kriegt ein bisschen mehr und zu sagen, da ist nun wirklich kooperatives Wirtschaften möglich, da ist wirklich ein Leben ohne im Schweiße deines Angesichts in die Knie zu gehen möglich und da ist ein Leben möglich, ohne in Europa in einen Dumpingwettlauf oder mit der Welt zu treten und das immer wieder klar zu machen, genau umgekehrt, es gibt eine sogenannte Glücksökonomie, die jedenfalls dieses Wort benutzt. Und das finde ich zum Beispiel sehr gut, dass man also in die Offensive geht und sagt, wir hätten heute eigentlich die Möglichkeiten, über ein gutes, ein glückliches, ein reiches Leben nachzudenken und endlich wieder den gesamten Blick zu wagen und voller Freude darauf zu verweisen, welche grandiosen Möglichkeiten es da gäbe, wenn uns nicht diese neoliberale Ideologie immer einreden würde, die Futtertröge würden nun leider knapp und wir müssten nun leider alle gegeneinander konkurrieren. Das ist eine unglaubliche Gehirnwäsche.
Ich sehe halt ein bisschen das Problem, was wir gesellschaftlich nicht gelöst haben, ist zum Beispiel die Festlegung, die gesellschaftliche Festlegung, was bekommt wer und wer ist wo wichtig. Weil das läuft ja anarchisch über den sogenannten Arbeitsmarkt, der auch wiederum kein richtiger Markt ist, sondern das läuft zufällig, sage ich mal. Und da muss ein bisschen mehr Schmalz rein. Also da müsste es gesellschaftliche Programme, da müsste es erstmal Prioritäten und so weiter geben. Und da ist reine Wüste, sag ich. Also was die Bezahlung angeht, der Angestellten oder Arbeiter, da gibt es keine Anhaltspunkte, woran man sich halten kann. Das müsste erst erfunden werden. Zum Beispiel in der Produktion. Die Produktion, sag ich mal, die läuft nach ziemlich stabilen und nachvollziehbaren Kriterien. Da würde ich sagen, ist die Arbeitsteilung schon so weit gediehen, dass man davon reden kann, okay, das kann man lassen. Da wird schon auch mit dem Material sparsam umgegangen und auch mit der Energie und so weiter. Aber das wiederum findet sich nirgends woanders wieder, außer in der Produktion. Und zwar in der Produktion des einzelnen Kapitalisten. Der Nachbarkapitalist kann schon wieder ganz anders arbeiten. Manchmal arbeitet er auch ganz wenig effizient und so weiter. Aber da sehe ich eine, ja, wie soll ich sagen, einfach Wüste, gesellschaftlich gesehen.
So viel Wüste sehe ich da jetzt nicht. Ich glaube, wer wo wichtig ist, das ist durchaus nicht so zufällig. Es sind immer wieder dieselben Kreise, es sind dieselben Familien. Es ist der alte Herr Goppel, es ist der Sohn vom Goppel, es ist der alte Strauß, es ist die Tochter vom Strauß und es ist die Frau vom Clinton und es ist der Sohn vom Bush und so geht es immer weiter. Also so ganz zufällig ist es nicht. Es ist so ein neofeudales System. Es sind wieder so gewisse, so ein Bürgeradel da und so gewisse Bürgerkönige, die die Pöstchen weitergeben. Und an der Quelle saß der Knabe und bedient sich dann eben einfach. Also so zufällig ist es nicht. Und ich glaube auch...
Kein Konsens, keinen gesellschaftlichen Konsens darüber, du bist wichtig und du bist weniger wichtig und die Arbeit wird so und so eingeschätzt. Dieser Konsens ist einfach nicht da.
Ja, ich glaube, ein Konsens, dass jemand sagt, der ist weniger wichtig, den wird es auch nie geben. Einen Konsens kann ich nur erreichen, wenn ich so weit komme, dass ich sage, jeder Mensch ist gleich wichtig. Weil sonst bin ich irgendwann da, dass ich sage, okay, die sind jetzt nicht so wichtig, die können wir die Klinge springen lassen. Also ich denke, das ist Voraussetzung für einen Konsens, dass man wirklich sagt, jeder Mensch ist wichtig. Und jetzt muss man natürlich auch eine rationale Erklärung dafür abgeben, weil ich sehe schon nicht diese große Fülle. Wir haben zwar riesige Produktionsmöglichkeiten, es geht uns aber langsam der Rohstoffe aus, die wir noch verproduzieren wollen, weil der Wohlstand wird ja nicht nur mit Arbeit produziert und an Produktivkraft haben wir tatsächlich mehr als jemals in der Geschichte. Aber man braucht ja auch Rohstoffe, die, in denen sich diese Produktivkraft dann umsetzt, um wirklich Werte zu schaffen. Und die werden tatsächlich knapp. Und insofern, glaube ich, ist es nicht der Gehirnwäsche des Neoliberalismus, wenn es heißt eben, dass zum Beispiel Erdöl knapp wird oder dass auch andere Dinge knapp werden, wie Kupfer, Zinn oder dergleichen in längeren Maßstäben. Man muss sich mit solchen Problemen schon auseinandersetzen.
Ich glaube, da geht jetzt ein bisschen was durcheinander, nämlich das, was die organischen Probleme sind, die wir im Augenblick haben, und das, was die Geldwerte dabei sind. Also wenn wir sagen, wir müssen jetzt mit Geld sparsam umgehen, weil das Erdöl jetzt ein Problem ist, dann halte ich das für falsch, weil gerade das Erdöl nicht deshalb teurer wird, weil es knapp wird, sondern weil die USA ihr ganzes Wirtschaftsdefizit damit ausgleichen wollen. Also das ist ja seit 30 Jahren so, dass der Petrodollar zum Beispiel von jedem Käufer von Öl einen bestimmten Prozentsatz, nämlich 48%, kassiert, der nicht durch das Geld der USA gedeckt ist. Also es ist ein wahnsinniger Betrug mit Geld auch in Gang, nämlich der, dass wer mit Dollars handelt, dass der praktisch mit jedem Dollar, den er zahlt, 48% der amerikanischen Nationalbank schenkt, weil der Dollar überhaupt nur so weit gedeckt ist. Also diese ganze Erdölgeschichten, was mit Geld läuft, die sind dermaßen wirtschaftlich dermaßen brutal und erpresserisch, dass die jetzt, wenn sie dann so in Einklang gebracht werden mit dem, dass die Ressourcen knapp werden, und dann heißt es einfach, dass das Geld eben so wichtig ist wirtschaftlich für die USA, dass sie natürlich damit ihre ganzen Löcher stopfen. Die ganze Währung der USA wäre überhaupt nicht mehr intakt, wenn sie nicht die Möglichkeiten hätten, mit fiktiven Werten zu handeln. Wenn sie nicht den Dollar nehmen könnten, das war ja auch ein Grund, warum die USA so gegen die EU sich gestellt hat zur Zeit des Golfkriegs, weil der Euro da tatsächlich eine wahnsinnig wichtige Position eingenommen hat beim Erdölkauf und sozusagen die Konkurrenz war, wie die OPEC-Länder verhandeln, ja. Verhandeln sie mit Euro, was denen dann natürlich immer näher lag, dann würde der Betrug der USA offen. Die ganze Geschichte geht ja lang zurück, die geht ja schon von Roosevelt aus. Anfang des 20. Jahrhunderts war das Problem schon bekannt, dass die USA ein Deckungsproblem mit ihrer Währung hat. Dann kam diese Geschichte mit Bretton Woods, diese Verträge nach dem Zweiten Weltkrieg, wonach praktisch der Dollar sich als Weltwährung dadurch angeboten hat, dass er gesagt hat, der Dollar wird durch Gold gedeckt. Das war natürlich eine große Illusion und ein großes Schauspiel. Der war nicht durch Gold zu decken. Es wäre heute überhaupt nicht mehr möglich, das Geld durch Gold zu decken, ja? Weil das, was da an Masse kursiert, ist so viel Fiktives dabei, dass die gesamten Goldvorräte von der Erde und wenn es auf dem Mars welche gäbe, auch die noch nicht reichen können. Also das ganze Ding kann gar nicht funktionieren. Das ist geplatzt, als die Franzosen dann gesagt haben, so, wir wollen jetzt das Gold sehen, wir wollen unsere Währung von euch ausbezahlt bekommen. Ging nicht. Das war die Kündigung dieser Deckungsverträge von Bretton Woods 1976. Das nimmt man so als Anfang der Globalisierung, wo sie offenkundig wurde. Das heißt also, wir haben ja ein Riesenproblem mit dem Geld. Das Geld, was wir hantieren, das ist ja gar nicht irgendwie das Zahlungsmittel, was wir ständig behaupten. Das ist ja nicht eine Deckung, dass ich meine Arbeit leiste in einer bestimmten Zeit und dafür das kriege, was ein anderer getan hat. Das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Das ganze Geld ist zu 98% fiktives Kapital, mit dem, was überhaupt existiert. Und von diesen 2%, die wirklich gedeckt sind, da ist eine Macht dahinter, darauf Druck zu machen, dass die Leute auch da schön einzahlen in diese Fiktionen, damit die Kapitalisten ihre Mehrwertsprobleme realisieren können. Mhm. Das, was erbracht wird, was einfach nur noch decken muss, was schon verausgabt ist. Also es ist zurzeit ein ökonomisch verrückter Prozess im Gange. Und also der hat auch nichts mehr mit diesem produktiven Vermögen von Geld zu tun, also auch nicht mit produktivem Vermögen von Kapital, sondern das ist eigentlich mehr oder weniger, was du auch vorhin gerade angeschnitten hast, sowas wie ein Verschuldungsprinzip, dass man sagt, die Aktienmärkte, die sind ja die Märkte, die Geld vorstrecken können, wo wir jetzt sagen müssen, Geld, das nichts wert ist, ja? Geld, das eigentlich nur Realisierung sucht. Das heißt, vorgestrecktes Kapital, Kredite auf einer Ebene mit Nullbasis, wo keinerlei Sicherheit besteht, dass die Immobilienmärkte die Häuser garantiert, die man hat und so weiter. Und wir zahlen, weil dadurch die in Wirklichkeit dann diese Märkte auch irgendwann an ihre Grenze kommen, weil zum Beispiel der amerikanische Immobilienmarkt einfach einen Bach runtergeht, weil die Werte dieser Immobilien sinken, weil die Realität eben anders ist. Das zahlen wir Steuerzahler zum Teil in die Europabank ein. Also das heißt, wir haben nicht dieses Geld vor uns, von dem wir immer so träumen. Ja? Geld als Zahlungsmittel ist eine Illusion.
Aber trotzdem würde ich sagen, diese Ungleichgewichte, die erledigt der Kapitalismus ja mit besonderer Schärfe und Härte. Also wenn ein Kredit nicht gedeckt ist, dann irgendwann kommt es ans Tageslicht. Und so ähnlich wird es, denke ich mal, mit den Schulden in den USA ausgehen, wie viele Billionen die jetzt haben. Irgendwann wird die Rechnung präsentiert und da nützt das ganze Feilschen und Fummeln nicht, was sie jetzt noch machen. Weil der Dollar galt ja auch, indem er Geld angezogen hat, quasi damit oder wurde dafür hergenommen, um die Zinsen nicht zahlen zu müssen. Und es ist andersrum, wenn die Leute, die jetzt in Dollar investiert haben, die Staatsschuldverschreibung haben, die Chinesen zum Beispiel, weiß nicht, wie viele Billionen die haben, wenn die eines Tages mal hergehen und sagen, okay, jetzt wollen wir nochmal reinen Tisch machen, dann sieht die USA nicht richtig gut aus.
Will ich auch deshalb nicht machen, ne?
Deshalb, die hängen natürlich, sind Teil des Problems, mittlerweile ist es richtig, aber es ist ja nicht auszuschließen, dass es da mal kriegerische oder feindliche Situationen geben kann, wo das dann trotzdem gemacht werden muss. Will nur sagen, also solche Geschichten werden ja innerhalb des Marktes bereinigt, in Form von Krisen kommt das dann. Und an sich eine Weltwirtschaftskrise ist also von meinem Verhältnis schon seit mindestens 10 Jahren überfällig und irgendwann kommt die auch.
Die läuft ja.
Ob die schon läuft, weiß ich nicht. Das wissen die, glaube ich, selber nicht, die Banken.
Also ich habe schon den Eindruck, dass mein Geld als Zahlungsmittel gültig ist. Wenn ich in den Laden gehe, kriege ich auch was dafür. Nach wie vor. Deswegen sehe ich das nicht so. Und also auch auf der großen Ebene ist es auch immer noch sehr begehrt. Ja, wenn das als Zahlungsmittel nicht funktionieren würde, wäre es schon gut. Es wird jetzt teilweise durch Gold und entsprechend ersetzt, deswegen steigt der Kurs wieder. Aber zu sagen, das Geld wäre nur eine Fiktion, ist im jetzigen Moment sicher falsch. Moment, genauso möchte ich auch ganz klar sagen, dass der Ölpreis steigt, das halte ich nicht für irgendeine Schuld der US-Finanzpolitik. Der Ölpreis steigt jetzt und auch sehr langfristig ganz sicher, weil es sich verknappt. Und das ist genau so ein Beispiel, wo ich sage, da wird jetzt ein reales Problem, wird jetzt nicht mehr wahrgenommen und da wird irgendein Geldproblem rumkonstruiert und damit die Sicht auf das reale Problem versperrt. Es ist ein reales Problem, dass die nicht mehr so viele Erdöllagerstätten entdeckt werden und dass das Zeug mittelfristig knapp wird. Und das ist ein Problem. Was heißt jetzt, können wir das mit Geld lösen? Geld ist, wie gesagt, eine Gutschrift für Arbeitskraft. Ja? Und mit Arbeitskraft können wir aber keine neuen Erdölvorkommen schaffen. Wir können kein Erdöl aus der Erde rausholen. Wir können schwieriger erschließbare Vorkommen erschließen und so weiter und so fort. Aber Arbeitskraft alleine bringt es nicht. Das ist für mich das, was mir wichtig ist bei dem Geldproblem. Das heißt eben auch, Geld alleine bringt es nicht. Geld steht für Arbeitskraft. Und diese Arbeitskraft muss auch irgendwo arbeiten können. Und wenn diese Ressourcen nicht mehr da sind, dann schaut es kritisch aus.
Aber da möchte ich trotzdem das nochmal mit der Fiktion aufgreifen. Was Wolfram meinte, ist ja, dass heute ganz viel Kapital sich zu Bergen aufgehäuft hat, das nach Anlage sucht. Das heißt, aus diesen ganz produktiven Jahrzehnten ist ein Mehrwert an Kapital erwirtschaftet worden. Der Mühe hat sich noch in der Realwirtschaft in Arbeit umzusetzen, in realen Investitionen. Und deswegen boomen ja auch die Finanzmärkte und bilden immer abenteuerlichere Ansprüche auf die Zukunft, kann man ja allgemein sagen. Also immer mehr Wetten auf die Zukunft, immer mehr Optionen auf die Zukunft. Es wird Zukunft verkauft, weil in der Gegenwart gar nicht mehr so viel Geld investiert werden kann in der Realwirtschaft. Insofern ist es schon eine Fiktion. Und tatsächlich müssen wir uns ja auch Gedanken machen, wie eigentlich die Linke oder die Kapitalismuskritiker auf diese Frage antworten, dass wir da Kapital angehäuft haben, von dem wir ja nicht wollen, dass es sich wieder in einem Krieg oder in einem Zusammenbruch irgendwie bereinigt, wie du es ausgedrückt hast, sondern es bräuchte ja tatsächlich ein politisches Konzept, wie eine Geldblase so zum Platzen gebracht werden kann, dass nicht gleich ganze Volkswirtschaften mitgerissen werden. Also das ist tatsächlich meines Erachtens eine ungelöste politische Frage. Darauf haben die Gewerkschaften keine Antworten, die Finanzmarkt-Apologeten sowieso nicht. Aber tatsächlich müsste man sich das tatsächlich überlegen, denn sonst kommt wieder die nächste Finanzkrise.
Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt jetzt, diese Stelle, weil das war ja auch der Punkt, warum zum Beispiel, also es ist auch eine Illusion zu meinen, dass sich das in irgendeiner vernünftigen Weise auf dem Markt regelt. Das ist immer die Situation, wo eigentlich Staatsmechanismen entstehen, die sich auf der Staatsverschuldung, also das ist ja dann das Hauptproblem, was die Staaten haben, weil sie natürlich immer mehr dem Kapitaldruck gehorchen müssen, weil sie ja selbst Teilschuldner sind von dem, was läuft, dass da eben auch der Druck auf die ganze Wirtschaft, dass der Druck der Wirtschaft auf die Staaten massiv wird. Also das ist letztlich der Grund für Faschismus. Das muss man auch mal so in der Geschichte aufarbeiten, dass der Faschismus nicht nur ein ideologisches Problem war der Deutschen und typisch deutsch, sondern dass das eine Bewusstseinsbildung ist, die über die kapitalistischen Krisen in Gang gesetzt worden ist und auch in Gang gesetzt wird. Dass man davor deshalb auch nicht sicher ist, wo wir uns die ganze Zeit so sicher waren, dass bei uns kein Faschismus mehr entsteht. Aber nochmal einfach auf den Punkt zurück, dass die Linke diesen Punkt noch nicht aufgreift. Das finde ich eine ganz wichtige Aussage von Renate, dass es nicht klar ist, wie sich heute überhaupt ein Widerstand gegen diesen Prozess der Luftblasenbildung des Kapitals überhaupt auf die reale Situation der Menschen übertragen lässt. Und mir fällt jetzt zunächst mal nur das eine ein, dass man dieses Kapital, dass man eigentlich dem Realisierungsinteresse des Kapitals, das ja nur auf Wertbildung greift, die Realisierungsprozesse der Kommunen entgegenstellen muss, die ja in der Lage wären, die Bevölkerung durch entsprechende Einrichtungen in einen eigenen Produktionskreislauf zu bringen, wo sie ihr Leben selber erzeugen können. Und das könnte man sagen, die Füllung dieses Kapitals mit kommunalen Wirtschaftsformen, die wäre eigentlich die Antwort auf die Entleerung, die das Kapital gegenüber Kommunen, Land und Städte und auch Staaten und sowas betreibt. Also insofern muss man den Staatsbegriff als einen Begriff noch anerkennen von existenten Grenzen, von existenten Wirtschaftsgrenzen, dass man sagen muss,
alles umkehren, was das Kapital entleert, zu dem, dass es an der Stelle gefüllt wird, wo die Menschen sozusagen ihre ganze Selbsterzeugung dagegen halten können, dass sie selbst eben wirtschaftlich ihr Leben selber unternehmen.
Ja, da kann ich an der Stelle auch nochmal an den verstorbenen André Gorz erinnern, der ja genau sich so ein duales System vorgestellt hat als Ausweg, dass wir also einerseits eine hochproduktive Sphäre haben, wo wir durchaus auch mit Maschinen und Technik und Routine und langweiliger Arbeit zurechtkommen und einen Grundwohlstand schaffen, eine Grundproduktivität, wobei das ökologische Problem natürlich besteht mit den Ressourcen. Aber wir haben eben dann, wenn wir das Geld dann tatsächlich gerecht verteilt haben, das heißt die Produktivität tatsächlich als Geld dann auch an die Menschen ausgezahlt wird oder an die Kommunen oder an die Versteuerte, also in Form von Steuern, an das Gemeinwesen, dann hätten wir eben die Möglichkeit, auf der anderen Seite eine Gemeinwesensökonomie aufzubauen, in dem tatsächlich wieder frei gewählte oder hochinteressante oder selbstgestaltete Lebensräume entstehen, in denen eben auch andere Produktionsarten überleben oder wiederbelebt werden können. Von mir aus auch wieder stricken oder weben, von mir aus auch wieder eine andere bäuerliche Kultur, ein anderer Umgang mit Tieren, ein anderer Umgang mit der Altenpflege, ein anderer Umgang mit Kindern, mehr Zeit für Kinder. Das heißt, dieses Konzept finde ich eigentlich richtig, dass man grundsätzlich denkt, die Produktivität und das, was da rauskommt, muss wiederum für die Gemeinwesensarbeit abgeschöpft werden, sodass sich das dann wechselseitig gut ergänzt. Dann würde auch nichts an unnötigem Kapital in die Finanzmärkte fließen und dort ein Eigenleben entwickeln können.
Ja, aber da, wie gesagt, sehe ich das Problem, dass da noch keine Steuerung für da ist. Also weder fürs Geld noch für die Steuerung mit den Arbeitskräften. Das läuft anarchisch, kapitalistisch vor sich hin und läuft, wenn es nicht anders geht, gegen die Wand.
Es sind ja die Vorschläge da. Es steht zum Beispiel der Vorschlag im Raum, dass eben die Sozialabgaben vom Umsatz abhängig gemacht werden und nicht mehr von den ausbezahlten Löhnen. Das ist ein Vorschlag, der seit Jahren im Raum steht, der sehr viel bringen würde. Er findet natürlich keine Resonanz. Wieso nicht? Weil die Leute das nicht hören wollen, aber die Vorschläge sind da. Und sie können halt nicht durchgesetzt werden, weil die Leute zu schüchtern sind, weil sie Angst haben, weil sie sich gegeneinander ausspielen lassen, weil sie gegen diese Machtpositionen nicht angehen. Wenn sie dagegen angehen, dann sind auch diese Kapitalblasen kein Problem mehr. Was heißt das, eine Kapitalblase? Die Fabriken, die Maschinen, das sind ja keine Blasen, die stehen wirklich da. Und die platzen auch nicht, wenn irgendein Spekulant irgendwelchen Blödsinn macht. Ja? Was platzt?
Aber
was?
Hallo.
Nee, habe ich noch nie gesehen, ja. Dass irgendwo eine Drehbank sich in Luft auflöst, weil an der Börse
was. Die funktionieren, dass die einfach aufgelöst werden.
Ja, ja,
weil die kein Interesse mehr haben.
Der Betrieb wird nicht so einfach aufgelöst. Ich bin ja oft genug auf diesen Betriebsauflösungen, da hocken wieder die ganzen anderen Aasgeier rum, die das ganze Zeug von dem Betrieb sehr fein ausweiten. Da geht nichts verloren, da braucht man keine Angst haben, ja. Was ich sagen will ist, dann lass doch die Spekulationsblase platzen. Soll es doch sein. Was ist es denn anders als eine maßlos überzogene Forderung von irgendjemand, der diese Forderung durch nichts rechtfertigen kann? Und wenn die platzt, hervorragend.
Aber bis sie platzt, wird ja sehr viel Druck auf die Realökonomie ausgeübt. Also wenn auf den Finanzmärkten jetzt durch Ausweidung und Reibach 20% Renditen erwirtschaftet werden, ist das ja ein realer Druck auf die tatsächliche Produktion, also wenn sie dann platzt, klar, da stehen die Maschinen noch, aber bis sie platzt, wird sehr viel Druck ausgeübt.
Ja, sehr sicher. Und das ist ja genau die Aufgabe, diesen Druck standzuhalten und dagegen auch einen Druck aufzubauen.
Also den Gedanken halte ich für richtig, dass man sagt, dieses Kapital macht Betriebe kaputt, nur aus dem Grund, weil die damit erhofften Mehrwertrealisierungen nicht mehr möglich sind, obwohl der Betrieb funktioniert, obwohl er eigentlich intakt ist, Nachfrage da ist, Arbeitskräfte da ist. Und es ist völlig richtig, was du sagst, dass man diese für ein Appel und ein Ei praktisch kaufen kann, dass wir sozusagen die Geldentwertung auf unsere Seite nehmen, die damit stattfindet und sagen, wir kaufen die Betriebe sozusagen als Gemeinwesen auf. Das finde ich richtig, so in diesem Kontext, ja. Da sind wir uns einig. Das andere Problem, was halt irgendwie dahinter steckt, ist, wie weit wir die Kommunalstrukturen darauf vorbereiten können, weil das verlangt nämlich, dass die Kommunen sich darauf einstellen, dass Bewusstsein da ist, wie wichtig das ist, wo man auch sagen kann, dass dadurch Administrationen entstehen, die dann auch immer besser von den Leuten kontrolliert werden, weil immer weniger Geld dazwischen greift. Das Hauptproblem ist ja, dass die Städte so denken müssen, dass man möglichst viel Industrie an den Standort bringt, damit es der Stadt gut geht. In dieser Ebene, finde ich, muss auch ein Arbeiterkampf der Gewerkschaften hinführen können, dass man die Kommunen darauf vorbereitet, dass sie eigentlich sozusagen die Alternative, sagen wir mal jetzt, zur Spekulationsblase sind und das auch durchhalten müssen.
So, das war's nun mal wieder für heute. Wollt ihr hierzu weitere Informationen, so könnt ihr das im Internet auf kulturkritik.net lesen und die Sendung nochmal vollständig hören, wenn ihr wollt. Wir machen mit der Sendung weiter am Freitag, den 14.12. um 19 Uhr mit dem Thema Globalisierung und Verschuldungskapitalismus, die Politik des fiktiven Kapitals. Ich möchte euch noch auf den neuen Veranstaltungskalender der Kulturkritik.net hinweisen. Dort gibt's immer wieder Neuigkeiten. Und das Beste daran, ihr könnt eure Veranstaltungen oder Programmempfehlungen dort selbst eintragen. Also denn, bis zum nächsten Mal. Tschüss.